dämonische Herrschaft des Antichristen zeichnet sich ab, auch in Verbindung mit dem Islam. All diese Dinge, die viele ratlos machen. Ich gerade noch einen Blick in die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geworfen und das Übliche. Politiker appellieren, dass Frieden wird. Und ansonsten ändert sich gar nichts. Wir mögen fragen, wie ist das alles zu sehen, wo führt das hin und wie sollen wir uns verhalten? Ich möchte heute Morgen, heute Abend und morgen Abend zusammen mit euch die letzten drei Kapitel des Propheten Sacharja betrachten, der uns vor über 2500 Jahren einen Blick in unsere Zeit schenkt, mit geradezu faszinierender Aktualität und einem Ausblick der Hoffnung schöpfen lässt und Gewissheit gibt. Ich möchte heute das 12. Kapitel lesen, das heißt genau bis 13 Vers 1, und dieses, was uns hier gezeigt wird, verdeutlichen. Ich lese abschnittsweise, damit wir folgen können. Ausspruch und Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Gott selbst sagt, er spricht über Israel. Warum? Das werden wir noch sehen. Aber zuvor stellt Gott sich vor als der Ewige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Weltall geschaffen hat, der die Erde geschaffen hat und der den Menschen geschaffen hat als ein geistbegabtes Wesen. Diese Aussagen werden in unserem Kulturkreis ja mehr und mehr in Frage gestellt. Als gebildet gilt heute, wer glaubt, dass alles aus nichts, durch nichts und für nichts geschaffen worden ist. Das nennt sich Bildung. Das alleine lässt schon erschrecken. Das alleine lässt die Fragezeichen umso größer werden. Und das alleine ruft ein tiefes Erschrecken vor, wie Menschen, die denken können, zu einer solchen Ansicht kommen. Die dritten Programme im Fernsehen, spätabends, NTV und auch Nachrichtensender, 24 und andere, bringen laufend wissenschaftliche Besendung über den Ursprung des Weltalls mit dem Knall, mit dem Brüten der Elemente und mit all dem, was geworden ist. Ich kann nur staunen, dass Menschen sowas glauben, dass alles aus nichts kommt. Das wusste schon meine Großmutter und die hatte kein Abitur. Dass aus nichts nichts kommt. Das ist so klar und logisch wie irgendetwas. Und doch wird es von Gebildeten geglaubt. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist Glaube hoch drei. Nur man nennt es heute Weltanschauung. Wir können auch ein anderes Wort nennen. Ideologie oder wir können es auf den Kern bringen, Religion. Es gibt keinen Menschen ohne Religion. Der Mensch als denkendes Wesen fragt, woher kommt das alles? Und Gott sagt, ich habe es gemacht. Sind wir uns als Christen eigentlich bewusst, in welch einer ja, beneidenswerten Situation wir uns befinden, dass wir von Herzen glauben können, Gott hat das alles geschaffen. Denn, dass das alles aus nichts kommt, ist eine Beleidigung unseres Verstandes. Und dass alles aus nichts durch nichts geschieht, das habe ich schon in der Schule gelernt, dass 0 mal 0 immer 0 gibt. Aber in gebildeten Kreisen ergibt das den Kosmos, ergibt das die Erde mit der ungeheuren Lebensvielfalt, Schönheit und der ganzen Symbiose aller Lebewesen. Es gilt als gebildet, dass alles aus nichts, durch nichts und für nichts da ist. Denn der Zufall ist ja das beherrschende Prinzip der Evolution und des Materialismus. Wie gut, dass wir wissen, es ist alles von Gott her, durch Gott und zu ihm hin oder präziser ausgedrückt. Von Jesus Christus her, durch ihn und zu ihm hin, denn er ist die Offenbarung Gottes, sowohl in der Schöpfung als auch in der Erlösung und als auch im letztendlichen Gericht, wo sich Gottes Gerechtigkeit zeigt. Und so stellt Gott sich hier vor. Ich liebe diese Aussage und möchte sie euch noch einmal weitergeben. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt, das Weltall, die Grundmauern der Erde legt. Welch starke Worte! Und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Wir haben hier die letzte, größte und auch erste Autorität. Und Gott redet über Israel. Israel ist das geheimnisvolle Volk der Weltgeschichte. Es gibt keine Parallele. Der Beginn mit Abraham, das Wachsen zu einem Volk, das Erlösungswerk Gottes aus Ägypten, das Staatwerden dort im Vorderen Orient. Und wenn ihr das Alte Testament lest, dann seht ihr dieses relativ kleine Volk. Ist ständig zwischen den großen Weltmächten, Ägypten, Assyrien, Babylonien, Persien, Griechenland, Rom. Und dieses Volk ist Angelpunkt der Weltgeschichte. Ich weiß, in unseren Geschichtsbüchern steht was anderes. Da ist jedes Land Bauchnabel der Welt. Wir Deutschen, klar. Die Amerikaner sowieso, God's own country. Die Afrikaner sagen, nein, wir. Die Asiaten sagen, nein, wir. China nennt sich Reich der Mitte. Also ein einzig riesiger Bauchnabel. Aber das Zentrum der Weltgeschichte liegt im Nahen Osten, in Israel. Dieses Volk ist darum von Gott auserwählt, weil sich Gott offenbart. Jesus wurde dort geboren, wirkte dort, vollbrachte sein Erlösungswerk. Und dieses Volk ist zugleich eines der tragischsten Völker der Weltgeschichte. Die Größe der Berufung erklärt auch die Tiefe des Leides und des Schreckens, den dieses Volk durchgemacht hat in der Geschichte. Schon unmittelbar nach der Verwerfung Jesu Christi, wenige Jahrzehnte später, wird Jerusalem durch Titus erobert im Jahre 70, Stadt und Tempel zerstört. Und als die Juden am Beginn des 2. Jahrhunderts noch einmal aufbegehren, da wird um 132 Jerusalem zum Schutthaufen und den Juden wird verboten, diese Stadt zu betreten und Israel wird zerstreut unter alle Völker. Wer nun weiß, dass Gott uns den Kopf nicht als Erwerbsgrundlage für die Friseure oder als Hutständer gegeben hat, sondern zum Denken, dem bitte ich jetzt doch einmal, wenigstens ansatzmäßig, darüber nachzudenken, warum ein Volk 2000 Jahre ohne eigene Staatlichkeit, ohne Heimat, vertrieben, gejagt, verfolgt, immer wieder der totalen Auslöschung ausgesetzt, warum dieses Volk nicht untergeht. Warum es bis heute Israel, die Juden, als Volk gibt. Wo sind die alten Ägypter? Nur noch Namen, Ruinen und Pyramiden. Wo sind die alten Assyrer? Schuttberge. Wo sind die alten Babylonier? Sagenhafte Erinnerungen. Wo sind die alten Perser? Wieder Ruinen. Wo sind die alten Griechen? Schriften einiger Philosophen, Staatsmänner, anderes mehr. Wo sind die alten Römer? Von keinem der alten Kulturvölker ist eine klare Identitätslinie zu erkennen. Nur Israel. Ohne eigenes Land. Verfolgt. Aber wir stehen vor der Tatsache, dass Israel wieder Staat ist. Seit 1948. Wir stehen vor der Tatsache, dass dieses Volk sich sammelt. Aber wir stehen auch vor der Tatsache, dass Israel im Brennpunkt der Weltgeschichte steht. Und genau darüber spricht jetzt der Prophet Zacharia. Und jetzt lese ich weiter und werde die einzelnen Aussagen deuten. Gott sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsumher. Beachtet genau den Text. Ringsumher um Jerusalem, das ist jetzt der Nahe Osten. Mit der gesamten muslimischen Umgebung, wie Israel ihn jetzt mit der Staatswerdung erlebt. Und hier heißt es, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Früher trank man berauschende Getränke aus Schalen. Dann kann man beim Trinken noch schlürfen und die Wirkung des Alkohols ist noch einmal höher. Und nun heißt es, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Also jemand, der wie ein Betrunkener redet und handelt. Wenn ich mir die gesamte vorderasiatische Welt oder im weiteren Sinn die gesamte islamische Welt anschaue, dann wird ja oft so von unseren naiven, blauäugigen Politikern und kulturschaffenden Gutmenschen darüber gesprochen, von der abrahamitischen Religion, vom Frieden bringen und vom anderen. Gott kennzeichnet das Ganze als Taumelschale. Ich habe diesen Ausdruck lange nicht verstanden, bis ich vor einigen Jahren den Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, halbseitiger Artikel, das ist eine Zeitung ohne große Buchstaben und ohne große Bilder, also nicht die Zeitung für Analphabeten, sondern für Leute, die wirklich etwas an Gehalt lesen wollen. Und da stand ein halbseitiger Artikel eines Politik- und Sprachwissenschaftlers. Und das hat mich überrascht. Er sagt, wir Europäer und Menschen der westlichen Welt, wir begreifen einiges nicht. Für uns ist Sprache Kommunikationsmittel. Für den Orientalen ist Sprache Rauschmittel. Man redet sich in eine Wirklichkeit hinein, die gar nicht da ist, wie ein Betrunkener. Das sind immer die Größten. Ich habe 5 Jahre im Hamburger Hafen gearbeitet. mit all den Spannungen. Ich kenne das Leben. Wenn Montagmorgen die Kollegen dann zurückkamen vom Wochenende, wo sie dann gefeiert haben, wo sie überall die Größten waren, mit einem Kopf, der nicht zwischen die Ohren passte. Und wenn man sie dann ansprach und sagte, ja, was ist denn jetzt? Oh, lass mich in Ruhe. Gott sagt, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Menschen, Politiker und Führer werden Reden führen, die den Anspruch erheben, die Wirklichkeit zu sein. Aber das ist weit daneben. Schaut euch um. Ahmadinejad, bislang zweimaliger Präsident des Irans, was hat er für Reden geschwungen? Israel wird von der Landkarte ausradiert werden. Arafat genauso. Ob es die El-Fatah ist, die Hisbollah und wie all diese Gruppen heißen, ständig diese Reden. Wir werden sie auslöschen. Wir werden sie ins Meer werfen. Wir mögen erschrecken oder wir mögen lächeln und sagen, die haben schon viel gesagt. Aber bitte beachtet, Gott selber sagt, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Jerusalem ist zu einem Rauschmittel geworden, das die Wirklichkeitswahrnehmung beeinträchtigt. Für die umliegende muslimisch-arabische Welt. Und der Bibeltext fährt fort und sagt jetzt, und auch über Juda. Wisst ihr, in Israel ist es nicht viel anders. Wir Christen idealisieren Israel. Ist euch eigentlich bewusst, was da los ist? Da streiten sich die Menschen untereinander, Schlägereien im Parlament, 3 Minister verurteilt im Gefängnis, 1 Präsident sitzt im Gefängnis wegen unmoralischem Verhalten, gegen 2 Ministerpräsidenten laufen Prozesse, im Land ist nichts von der Heiligkeit zu spüren, sondern da werden genauso Reden geführt, die völlig neben der Realität liegen. 2 Drittel sind säkular, liberal, 1 Drittel religiös. Die Religiösen sind in 40 Gruppen getrennt, streiten sich untereinander, schlagen sich. Es gibt auch religiöse Extremisten in Israel. Der ganze Nahe Osten ist eine solche Taumelschale. Auch über Juda, sagt Gott. Und es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Wir merken, die ganze Entwicklung führt dazu, dass in Israel Menschen in Angst sind. Ist euch bewusst, dass zurzeit mehr aus Israel auswandern, wie einwandern? Wir Christen sehen immer, oh, das Volk Gottes kehrt zurück. Oh, der Herr ist da. Nein, da wandern mehr aus wie ein. Ich finde es ja gut, wenn wir als Christen nach Israel fahren und auf den Spuren Jesu folgen. Aber manche kommen richtig taumelnd zurück. Oh, Bruder Krüger, der Segen Gottes über dem Land. Oh, das ist so wunderbar. Zu einer alten Schwester gesagt, du musst deine Brille aufsetzen. Hast du nicht gesehen, dass all die Bäume und Sträucher durch feine schwarze Schläuche künstlich bewässert werden? Und weißt du, das nächste Mal fahre ich dann mit, dann gehen wir mal in Tel Aviv, ins Bordellviertel. Nicht, weil ich da unbedingt hin will, aber das ist genauso schlimm wie in Hamburg in den anderen Städten. Israel hat prozentual die höchste Abtreibungsrate der Welt pro Frauen in der Gesellschaft. Israelische Soldatinnen bekommen laut Gesetz im 3-jährigen Wehrdienst 2 Abtreibungen vom Staat bezahlt. Eine Taumelschale. Ich möchte euch zum Realismus führen. Weil es gibt eine Euphorie, die ist jenseits all der Dinge. Und Gott selber spricht darüber. Gott sagt ein weiteres. Und es wird geschehen an jenem Tag, jetzt wird es präzise. Jener Tag, das ist das Standard, sagen wir mal, Kennzeichen dieser letzten Zeit, das ist nämlich der Tag des Herrn. Wenn all die Dinge ins Finale kommen, die Weltgeschichte mit den Nationen, die Heilsgeschichte mit Israel und auch in dieser Zeit die Vollendung der Gemeinde Jesu. Darum ist es für uns so interessant. Und da heißt es hier, es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stimmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Ein Stimmstein, das war das, womit die Athleten damals trainierten. Die heutigen Muckibuden oder Fitnesscenter, wie die modernen Folterkammern heute heißen. Ist euch schon aufgefallen, dass eigentlich diese Art von Gesundheitsevangelium, dass das sehr aussagekräftig ist? Der Mensch gefällt sich selber nicht. Er will sich verändern. Und da fängt er außen an, aber merkt nicht, das Problem ist da drinne. Also der Stimmstein. Und nun sagt Gott, Israel ist dieser Stimmstein. Und jeder, der das wuppen will, der meint, oh, das mache ich aber mit links, dem fällt das auf die Füße. Ich habe einen Neffen, der hat einen Bodybuilding-Shop. Vor Jahren, als er noch im Elternhaus wohnte und dann oder öfters hinkam, hatte er im Keller seine Trainingsstätte. Und dann sagt er, Onkel Richard, komm mal runter. Naja, ist guter Onkel, man geht mit. Und dann sagt er, leg dich mal auf die Bank da. Jawohl. Und dann hatte er da eine Hantel drüber. Kriegst du die hochgedrückt? Naja, ich habe sie hochgedrückt gekriegt. Früher im Hamburger Hafen habe ich einen Amboss weggetragen, jetzt bin ich ein paar Jahre älter. Und ich konnte es halten, aber das ist es ja nicht. Man muss es ja dann auch länger halten. Und dann kam das Ding immer weiter runter. Ich sagte, Detlef! Und er stand nur dabei und lachte. Und dann kam die Stange runter bis hier. Und dann merkte ich, Panik kam auf. Und dann packte er zu und steckte die Sicherungsstifte rein. Seitdem verstehe ich dieses Wort gut. Immer wenn man meint, ha, das packe ich schon. Genau das ist geschehen. Schaut zurück. Nachdem das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg zerschlagen wurde, haben die europäischen Kolonialmächte den Nahen Osten aufgeteilt. Es gibt im ganzen Nahen Osten, im muslimisch-arabischen Bereich, nur zwei Länder mit natürlichen Grenzen. Das ist der Iran und Ägypten. Historischen Grenzen. Alle anderen Grenzen der Länder haben europäische Politiker auf der Landkarte gezogen. Der Irak, Jordanien, die Emirate, Saudi-Arabien, Syrien, Libanon, Tunesien, Marokko, Algerien und wie all die Staaten heißen. Das sind alles Kunstprodukte europäischer Politik. Und die meinten damit haben wir die ganze Sache im Griff. Schaut euch an, wie sehr sie das im Griff haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die UNO entstanden, nachdem im Ersten Weltkrieg der Völkerbund gescheitert war. England war Mandatsmacht in Palästina. Und England hat 1948 das Mandat zurückgegeben. Warum? Wir können es nicht bewältigen. Es ist ihnen auf die Füße gefallen. Nun, ich will keine Politikvorlesung halten, aber vielleicht erinnert ihr euch, wie viele UN-Deklarationen das nur über Israel gibt. Israel ist Hauptthema aller UN-Deklarationen. und zeigt die ganze Hilflosigkeit der Politik. Und Gott sagt, ich bin es, der dahinter steht, dass die Völker die Erfahrung machen, dass sie dieses Problem nicht lösen. Alle, die dieses Problem Israel, Jerusalem lösen wollen, werden sich wundreißen. Wisst ihr, fast alle Länder der Welt erkennen Jerusalem als Hauptstadt Israels nicht an. Die haben alle ihre Botschaften wo? In Tel Aviv. Aber Gott sagt, alle die, die dieses Problem lösen wollen, werden sich wundreißen. Ob Amerika, ob Russland, ob Europa, das Ganze zeigt sich hier im Bild des prophetischen Wortes. Und dann kommt ein weiteres. Dieses ständige Nicht-Lösen-Können wird dazu führen, dass Folgendes geschieht. Alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Mehr und mehr orientiert sich die Weltpolitik an einer anti-israelischen Stellung. Der Antisemitismus wächst wieder, auch in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, so gut wie in allen Ländern. Die Bibel sagt klar, alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel und Jerusalem versammeln. Das sei auch nur all den Euphorikern gesagt, die Palmen und Fahnen schwingend dann proklamieren, Friede des Herrn über dem ganzen Land. Wickelt eure Fahnen zusammen. Kehrt zur Realität zurück. Gott sagt, es werden sich alle Nationen gegen Israel sammeln. Habt ihr mitbekommen, was in den letzten Jahren geschehen ist? Mit der Arabellion, dieses zusammengefügte Wort, und dem, was jetzt geschieht? Der Prophet Daniel spricht davon, dass am Ende der Zeit Israel von einer Nordkoalition und einer Südkoalition bedrängt wird. Wie zwei Backen eines Schraubstocks, wenn der so zusammengedreht wird. Wenn wir in den Norden schauen, dann habt ihr von Pakistan über Afghanistan, Iran bis in den Libanon hinein, wo mittlerweile die Moslems bevölkerungsmäßig durch das starke demografische Wachstum die Mehrheit haben. Und die Mehrheit dieser Moslems sind Schiiten, habt ihr einen schiitischen Gürtel im Norden. Und wenn wir uns jetzt fragen, was passiert in Syrien? Glaubt ja nicht, wenn Assad abdankt und irgendwo im Asyl lebt, ohne dass er zur Rechenschaft gezogen wird, dass Friede wird. Nein, dann vervollständigt sich der ganze Gürtel im Norden zu diesem fundamentalistisch-schiitischen Gürtel mit der erklärten Absicht, Israel auszulöschen. Und habt ihr mitbekommen, was in den letzten Jahren im Süden geschehen ist? Nordafrika, Ägypten, bis in den Sudan hinein und jetzt zur arabischen Halbinsel. Da formiert sich ein zweiter Gürtel der sunnitischen Moslems, und zwar der wahhabitischen Gruppe, die Grundidee Saudi-Arabiens und der strengen Form des Islams dort ist. Und der größte Teil der Terroristen, die im Westen ihre Terroranschläge verübt haben, sind alles Wahhabiten aus diesem Gebiet. Und was gab es für Hoffnung in Europa? Oh, die arabischen Völker beseitigen die Despoten, sie werden zur Demokratie kommen und was alles. Diese Traumtänzer von Politikern, die wir haben, die Ahnungslosigkeit selber. Und jetzt dämmert es einigen, der arabische Frühling. Das ist zum arabischen Winter geworden, weil nämlich insgesamt die Islamisten in all diesen Staaten die Herrschaft übernehmen und es formiert sich unten ein zweiter Sperrgürtel. Ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, das wird weitergehen auf der arabischen Halbinsel, das wird weitergehen in den anderen Gebieten. Und das wird weitergehen in Syrien und dann wird komplett werden diese zwei Blöcke dastehen. Noch hat Israel Rückhalt in Amerika. Noch hat Israel Rückhalt durch die vielen Juden im Ausland, denn es leben ja nur ein gutes Drittel der Juden in Israel. Von den 15 bis 18 Millionen Juden, man weiß es nicht so genau, einige sprechen von 20 Millionen, da leben ja jetzt mittlerweile erst gut 5, 6 Millionen in Israel. Der größte Teil ist noch im Ausland. New York ist immer noch die größte jüdische Stadt mit 2 Millionen Juden in dieser Stadt. Amerika unterstützt Israel jedes Jahr mit vielen, vielen Milliarden Dollar, sonst könnte Israel seine Rüstung gar nicht durchziehen. Noch steht Europa mit Fragezeichen zu Israel. Und wir Deutschen, laut Bundeskanzler Merkel, für uns ist es eine geschichtliche Notwendigkeit, zu Israel zu stehen. Aber Gottes Wort sagt, es wird sich dahin entwickeln, dass alle Nationen gegen Israel stehen werden. Wir stehen in diesem Prozess. Wer glaubt, dass die nächste Friedenskonferenz, wo Russland, Amerika und andere dabei sind, den Frieden bringen, der irrt. Hier spricht der ewige, lebendige Gott. Und das Interessante ist, Gott selber arrangiert das so. Wir haben immer so seltsame Vorstellungen von Gott. Gott muss immer lieb sein. Diese Vorstellung vom lieben Gott, die gibt's gar nicht. Die gibt's in Grimms Märchen. Der liebe Gott, der immer nett sein muss. Der gute alte Mann mit dem langen weißen Bart jenseits der Wolken, der durch die Finger sieht und 5 Grad sein lässt und ansonsten das Wetter mit dem Petrus für morgen aushandelt. Den gibt es nicht, sondern es gibt einen gerechten Gott. Und er zerschreckt mich. Gott wirkt auch all das Böse. Was? Gott ist doch gut. Ich will das erklären. Gott hat den Menschen geschaffen als ein Wesen, das lieben kann. Als ein Wesen, das Ja und Nein sagen kann. Ein Mensch, der keine Willensfreiheit hat, kann nicht lieben. Kann seinem Computer ja eingeben, ich liebe dich. Und wenn dein Drucker es aushält, kannst du es 10.000 Mal ausdrucken. Liebt dich dein Computer? Nein. Dazu gehört die Willensfreiheit und die hat Gott uns gegeben. Und die Willensfreiheit kann sich und wendet sich leider auch gegen Gott. Und da greift Gott nicht gleich vom Himmel ein und macht alles platt, sondern Gott lässt es zu. Ja, Gott geht so weit. Wenn ihr denn nicht wollt, dann sollt ihr auch richtig nicht wollen. Dann zieht Gott die letzten Sicherungsstifte raus und dann handelt der Mensch. Es ist ein Gerücht, sein Wunschtraum der Aufklärung und des Humanismus, frei nach Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist Traumtänzerei. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und wenn Gott seine Hände zurückzieht, dann passieren genau diese Dinge. Und wir können Gott nicht beschuldigen, dass er das macht. Aber Gott sagt, ihr habt die Freiheit. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasse ich euch bis in die letzte Konsequenz hineinspüren, was es bedeutet, sich von Gott abzuwenden. Und vor diesem Hintergrund werden sich alle Nationen gegen Jerusalem versammeln. Darüber spricht die Offenbarung. Und in Vers 9, ich greife etwas voraus, es wird geschehen an jenem Tag. Da trachte ich, sagt Gott, danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem kommen. Das ist die Schlacht von Harmagedon, über die die Offenbarung spricht. Das ist der letzte große Weltkrieg, der die ganze Welt mit in Brand setzt. Da im Nahen Osten, da brennt die Zündschnur. Und wir können nicht sagen, wir sind fein raus. Wir haben damit nichts zu tun. Ganz vorsichtige Wandern nach Kanada und Neuseeland aus, weil das noch weiter weg ist. Nein, nein. Dann, wenn dieses riesige Heer sich gegen Jerusalem und Israel sammelt, dann wird Gott Gericht üben. Wie aber wird diese Sammlung denn geschehen? Nun, die Bibel spricht, und auch der Prophet Zacharja spricht darüber, in Kapitel 11 einmal über den guten Hirten, der kommen soll für Israel und alle Menschen, aber auch über den falschen Hirten, der kommen wird und dem die Menschen folgen werden. Diese Gestalt ist der Antichrist. Anti heißt ja nicht gegen, sondern kann auch anstatt heißen. Diese Person des Antichristen wird als scheinbarer Superpolitiker auftauchen, der verspricht, alle Probleme zu lösen. Der wird auftauchen als brillanter Militär, der all diese widerstrebenden Machtverhältnisse koordiniert. Er wird ein Ökonom sein, der die ganze wild gewordene Giergesellschaft der Weltwirtschaft in die Hand bekommt. Und er wird ein religiöser Führer sein, der alle Religionen zusammenführt. Denn ich wiederhole, der Mensch ist unheilbar religiös. Und das wird er ausnutzen. Aber er wird das Ganze zusammenfügen und wird sagen, seht, wenn wir Israel beseitigen, dann ist das Hauptproblem dieser Welt und der Weltpolitik beseitigt. Das hat schon mal einer gesagt in unserer jüngsten Vergangenheit in Deutschland. Adolf Hitler. Adolf Hitler kann politisch nicht erklärt werden. Sein Ursprung liegt im dämonischen Bereich. Ganz klar. Aber das begreift ja unser deutsches Volk als Volk der Dichter und Denker nicht. Weil man darf ja nicht zu Ende denken, weil das ja gefährlich ist, weil es ja dann behauptet, es gibt über das Sichtbare hinaus unsichtbare Mächte und anderes mehr. Aber es ändert nichts dran, es ist so. Diese Person wird auftreten, darüber mehr heute Abend und morgen, und wird die Völker der Welt sammeln gegen Israel. Hesekiel spricht davon in Kapitel 38, 39. Die Offenbarung spricht davon unter der fünften Posaune und dann auch in der sechsten Zornschale. Der sechsten Posaune, Entschuldigung. Und auch in der sechsten Zornschale. Harmagedon, ein Heer von 200 Millionen, wird den Nahen Osten schier überfluten, um endlich dieses Problem aus dem Weg zu räumen. Aber Gott sagt, Es wird geschehen an jenem Tage, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Naja, wir Deutschen sind ja nicht dabei. Bitte zieht eure Schlafmützen ein bisschen höher. Wir sind schon längst dabei. Deutsche Truppen sind in Afghanistan, die deutsche Marine kreuzt vor der Mittelmeerküste des Libanon, Syrien und dieser Gebiete. Wir haben Einsatztruppen in Somalia, vor der Küste, in anderem Bereich. Und wo unsere SKS, die Sondereinheiten sind, darüber erfährt man nur, was hinter vorgehaltener Hand. Wir werden genauso da drin stecken. Ich trachte danach, alle zu vernichten, die gegen Jerusalem kommen. Nun, wir müssen wissen, dieses Kommen wird dazu führen, dass Israel schier vernichtet wird. Wir werden sehen heute Abend und auch morgen, dass Israel nochmal als Staat völlig zerschlagen wird. Dass Israel als Land ganz und gar erobert wird und nur noch kleine Reste Jerusalems noch nicht in der Hand des Feindes sein werden. Dass Israel in seiner Gesamtkraft gebrochen ist. 2/3 der Bevölkerung im Land ums Leben gekommen sind in diesen Bereichen. Die schwerste Zeit liegt noch vor ihnen. Trotz all der Konferenzen, wo proklamiert wird, Israel darf nicht einen Fuß breit verheißenen Bodens hergeben. Ja, Leute, die werden noch mal alles hergeben. Denn die Verheißungen, die jetzt proklamiert werden, die erfüllen sich alle erst, wenn Jesus als der Messias zurückkommt und wenn Israel ihn anerkennt, vorher nicht. Und in der Zeit der allergrößten Not, in der Zeit, wenn Israel in der eigenen Kraft total zerschlagen ist, dann geschieht Folgendes, damit ich euch nicht mit diesem Schrecken in den weiteren Regentag entlasse, wollen wir jetzt den Ausblick sehen. Da heißt es, aber über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. In einer Zeit der größten Verführung, in einer Zeit der größten Demütigung, in einer Zeit der größten Not, in einer Zeit, wo menschlich keine Hoffnung mehr ist, da gießt Gott den Geist der Gnade und des Flehens aus. Damit ihr es richtig versteht, Gottes Hilfe kommt nicht immer so großartig von außen, denn das Problem ist da drinne. Gott gießt einen Geist der Gnade und des Flehens aus. Israel, der Rest wird sich wieder besinnen. O ist unser Gott. Hat er nicht den Vätern geholfen? Haben wir nicht all die Gerichte erlebt, weil wir uns abgewandt haben? Und Israel wird in einem Schrei zu Gott erleben, wie Gott antwortet, im Ausgießen des Geistes, der Gnade und des Flehens. Konkret wird das ausgelöst durch das Wiederkommen Jesu als Messias. Und sie, nämlich Israel, werden auf mich blicken. Mich spricht von Gott, den sie durchbohrt haben. Das ist eine Schriftpassage, die es allen jüdischen Lehrern, Rabbinern und Lesern ein ungeheures Ärgernis und Rätsel. Denn der Text spricht ohne jeden Zweifel über Gott. Da lässt sich nichts manipulieren. Aber nun kommt der Skandal. Sie werden auf mich blicken, sagt Gott, den sie durchbohrt haben. Paulus sagt, es hängt eine dicke Decke vor den Augen der Juden, dass sie bis heute Jesus als Messias nicht erkennen. Bis heute betet jeder Jude im 18-Bitten-Gebet immer noch: Verflucht sei jeder, der bekennt, dass Jesus Christus von Nazareth der Messias ist. Das ist eine massive Decke. Und es ist ein ganz großes Wunder der Gnade, wenn sich heute Juden bekehren. Aber es bekehren sich Menschen. Gott sei Dank. Die werden so etwas wie Initialzündung sein. Aber sie gehören zur Gemeinde Jesu und sind dann schon entrückt. Ganz nebenbei, messiasgläubige Juden haben keine Sonderstellung im Heilsplan. Die gehören zur Gemeinde Jesu und werden mit entrückt. Aber über denen, die jetzt noch nicht sehen, was ist, wo eine dicke Decke vor ihren Augen hängt und in der größten Not ist, gießt Gott den Geist der Gnade aus und offenbart sich selber: Jesus kommt wieder. Wenn die Gemeinde entrückt wird, kommt Jesus ja nicht wieder, sondern wir werden ihm entgegengerückt. Dann kommt Jesus wieder. Dann wird das Zeichen des Menschensohns offenbar werden, wie Jesus selber sagt. Und was ist das? Das sind die Zeichen seines Leidens. Jesus ist buchstäblich, nachweislich durch die Zeichen seines Leidens gestorben. Und er ist auferstanden und hat den Tod vollkommen besiegt. Aber an dem Auferstehungsleib hatte Jesus nach wie vor was? Die Wundnarben. Also nicht nur Narben, die verheilt sind, sondern Wunden, die da sind. Obwohl er einen Leib lebendig gemacht von Gott hatte, das blieb. Und wenn wir in Offenbarung Kapitel 5 in den Himmel schauen, dann sehen wir dort: Und ich sah ein Lamm am Thron Gottes stehen, dann heißt es, wie geschlachtet. Das ist ein Spezialausdruck der Priester für ein geopfertes Tier. So steht Jesus mit den Zeichen seines Leidens, aber auch mit den Zeichen seines Sieges, seiner Auferstehung am Thron. Und so kommt er wieder. Und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, werden wir noch lesen, morgen Abend, wenn wir Sacharja 14 betrachten. Und dann werden sie den sehen, in den sie gestochen haben. Jeder Jude sagt: Das geht doch nicht, wie kann man den Gott stechen? Ja, das ist das Problem, dass sie Jesus nicht als den menschgewordenen Gott Messias sehen. Ist für den Intellekt auch eine Zumutung. Vor allen Dingen, wenn man den Intellekt für die einzige Realität und die Kompetenz zur Beurteilung aller Wirklichkeiten ansieht. Aber es gibt mehr. Und so offenbart sich Jesus. Sie sehen ihn. Und wisst ihr, jetzt erfasst sie ein heiliger Schrecken über ihre Schuld, über die Tatsache, dass all diese Gerichte Gottes gerecht sind. Aber sie erfahren auch, wie ein Geist der Gnade ausgegossen ist. Und Joel sagt: Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wer auf ihn blickt, der soll heil werden. Sie sehen Jesus. Und es bricht eine Buße aus unter dem ganzen Volk. Was löst im Tiefsten und letztendlich echte Buße aus? Jesus sehen. Jesus sehen. Kein sonstiges geistliches Ereignis, und wenn es noch so gewaltig ist und eine Konferenz mit 12.000 Besucher da sind und auch Zeichen und Wunder nicht. Jesus sehen. Und das wird eine Buße sein, die an einem einzigen Tag das ganze Volk und die Überlebenden erfasst. Das hat es noch nie gegeben. Und hier steht, jede Familie und jeder soziale Bereich wird für sich getrennt Buße tun. Ich lese einmal. Und sie werden über ihn wehklagen, über ihn, nicht nur über sich selbst. Im Selbstmitleid sind wir ja Weltmeister. Da können wir ja geradezu drin schwimmen. Aber Selbstmitleid ist keine Buße, sondern über ihn wehklagen. Das ist um meinetwillen geschehen. Wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, wie der Verlust, den Eltern mit dem Tod eines Kindes erleiden und werden bitter über ihn weinen, wie man über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage. Und nun wird aus der Vergangenheit König Josua ein wohlgefälliger König, der in der Schlacht gegen Pharaons Leben kommt. Und ganz Israel weint und klagt. Wir lesen in der Bibel, um diese Zeit wird das zu einer Sitte in Israel. Diese Klagelieder sind aufgezeichnet. Und im Judentum war es ja so, da wurden die Kleider zerrissen, da streute man Asche auf sein Haupt und all diese Dinge, die stammen aus dieser Zeit. Aber das sind ja nur äußere Dinge. Jetzt werden die Herzen zerrissen. Und da heißt es, Sippe für Sippe werden klagen, das Haus Davids, das Herrscherhaus, und ihre Frauen für sich. Das wird besonders erwähnt, weil die Juden den Frauen einen minderen Status beimessen in diesem Bereich. Das wird aufgehoben. Dann heißt es weiter, die Sippe des Hauses Nathans für prophetische und andere Begabte, die Sippe des Hauses Levi, die Priester und jede Gruppe für sich, alle werden Buße tun. So, nun schließe ich mit einem Satz. An jenem Tag wird für das Haus Davids und für die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Juden meinen, Sünde wäre nur zu decken, wenn ein Tempel da ist, wenn ein Altar da ist, wenn Priester opfern, dann können Sünde vergeben werden. Und das ist ja das Dilemma des Judentums bis heute. Sie haben keine Antwort auf Schuld und Sünde. Es gibt keinen Tempel, es gibt keinen Altar, Priester können nicht opfern. Deswegen ist das Judentum weitgehend eine moralisch-ethisch-humanistische Religion, mehr nicht. Das Judentum hat keine Antwort auf Schuld und Sünde, weil sie Jesus nicht erkennen. Dann aber, wenn sie Jesus erkennen, dann brauchen sie keinen Tempel mehr. Denn hier steht, da wird eine Quelle sein, die sprudelt. Nun könnten wir, wenn wir Zeit haben, alttestamentliche Propheten lesen. Kapitel 12 in Jesaja, da ist die Rede davon, diese Quelle des Lebens, die fließt. Hesekiel spricht davon, ich will reines Wasser auf euch gießen, ich will euch erneuern. Hier ist jetzt ein Hinweis, dass die Gnade Gottes nicht mehr durch Priesterdienst, nicht mehr durch Opferdienst, nicht mehr durch Tempeldienst gebracht wird, sondern durch Jesus. Eine offene Quelle. Wenn wir also den Blick in den Nahen Osten richten, dann müssen wir in der Realität erkennen, es wird sich weiter kritisch entwickeln. Wir müssen in Realität erkennen, es wird weltweite Wirkungen haben. Wir müssen erkennen, dass hier das Zentrum des letzten großen Weltkrieges liegen wird, der in Verbindung mit vielen Katastrophen diese Erde heimsuchen wird. Dann müssen wir erkennen, wie Israel durch die schlimmste Zeit geht, aber wir dürfen auch erkennen, wie Gott treu ist, wie er sein Wort hält und wie Israel ihn dann anerkennt und annimmt. Diese Aussagen werden jetzt in zwei weiteren Durchläufen durch den Tag des Herrn vertieft. Deswegen müsst ihr heute Abend unbedingt wiederkommen, weil ihr habt nur eine Teilinformation. Und morgen Abend auch der dritte Durchlauf durch diesen Tag des Herrn. Was heißt das für uns? Das heißt, mit den Worten Jesu, wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen, und sie beginnen, ohne Zweifel, es muss auch die letzte Schlafmütze merken, dann erhebet eure Häupter, schaut jetzt schon auf Jesus. Der Hebräerbrief sagt, lasst uns wegsehen auf Jesus, ein toller Ausdruck. Wegsehen auf Jesus. Habt ihr schon mal bemerkt? So steht es im Grundtext. Das heißt, wir schauen zu allen anderen möglichen Dingen, aber da müssen wir wegsehen. Wenn wir auf die anderen Sachen und auf Jesus schauen müssen, dann haben wir ein Augenleiden geistig, dann schielen wir nämlich. Und nichts entstellt ein Antlitz so sehr. Darum, wenn wir sehen, dass all diese Dinge beginnen, erhebet eure Häupter, denn die Zeit eurer Erlösung ist nahe. Lasset uns wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Das heißt nicht Schluss, obwohl ich jetzt Schluss mache, sondern das heißt, so ist es. Richte deinen Blick auf Jesus. Richte dich neu aus. Dann wird der Schrecken, der zunimmt, unsere Herzen nicht erfüllen, sondern die Freudigkeit und Gewissheit zunehmen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wenn wir dir in deinem Wort begegnen, dann spüren wir, wie fragwürdig all das ist, was so als wichtig, endgültig und bedeutend heute ausgegeben wird. Herr, wie hohl all die Worte sind, wie hilflos all die Bemühungen sind und wie ohne Ziel all die Programme sind, die verkündigt werden. Du bist der Herr, der das Weltall geschaffen hat, diese Erde der wunderbaren Gestalt geschaffen hat und auch uns Menschen. Du begegnest uns in deinem Wort. Und du hast uns angesprochen, zu dir hinzuschauen, uns auf dich auszurichten. Und dafür danken wir dir. Aber Herr, wir wollen das nicht nur in der dankenden Zustimmung tun, sondern auch in der Bereitschaft, unser Leben darauf auszurichten. Der du in uns das Wollen wirkst, sagt dein Wort. Du schenkst auch Gnade zum Handeln und Tun. Wir danken dir ganz herzlich. Amen. So, wer heute Abend wiederkommen will und morgen, den bitte ich jetzt nochmal zu Hause, Kapitel 12, 13 und 14, aufmerksam zu lesen. Dann merkt ihr, das ist ein Ganzes in drei Durchläufen durch den Tag des Herrn.